Ich grüße euch zur Bibelstunde heute. Wir kommen wieder zu einer Buchzusammenfassung, und zwar zum vierten Buch Mose heute. Wir haben gesehen, dass das erste Buch Mose uns den Segen Gottes vorstellt, aber auch der Verlust des Segens dadurch, dass der Mensch rebelliert hat. Das zweite Buch Mose zeigt uns dann Gottes Erlösung aus dieser Sündenknechtschaft heraus, am Bild von Israel, wie es aus der Sklaverei aus Ägypten rauskommt. Das dritte Buch Mose haben wir uns letzte Woche angeschaut. Es beantwortet uns dann die Frage, wie können jetzt solche sündigen Menschen, die Gott gerettet hat, wie können sie mit Gott zusammen sein, in Gemeinschaft mit dem heiligen Gott sein? Wie funktioniert das? Mit dem Gott, der ein verzehrendes Feuer gegenüber Sünde ist. Wie können wir Menschen mit ihm zusammen sein? Letztlich die Frage des Evangeliums. Und wir haben gesehen, es braucht die Rechtfertigung. Es braucht es, dass Gott uns heilig spricht, uns von der Stellung her zu Heiligen macht. Das heißt noch nicht, dass man als Person heilig ein Heiliger ist, nämlich nicht mehr sündigt. Aber man steht vor Gott wie ein Heiliger da, nämlich wie der einzige Heilige, den es überhaupt gibt, unser Herr Jesus. Das hat uns das dritte Buch Mose gezeigt. Und heute das vierte Buch Mose zeigt uns jetzt das Leben Israels in der Wüste. Hier haben wir die Wüstenwanderung. Ihr Leben mit allem Versagen und Gottes Erziehung. Und dabei geht es um die Heiligung als ein Prozess, nachdem man schon heilig gesprochen wurde, wie Gott einen dann erzieht und immer mehr in das Bild Jesu verwandelt, quasi heilig macht. Ein Prozess, den wir hier nie vollenden werden, der wird erst mit unserem Tod sein, wenn wir beim Herrn sind. Aber hier geht es um diese Heiligung als ein Pendant zu unserem heutigen Leben. Ja, wir, die wir auch Pilger sind, auf dem Weg in das wahre, verheißene Land, nicht irgendein Fleck hier auf der Erde, sondern den Himmel, sind wir auch Pilger auf der Wanderung und so auch das Volk Israel in der Wüste. Und das ist dieses Bild hier. Kurz noch zu dem Namen als Hintergrund, die Infos. Das vierte Buch Mose heißt ja auch vom Lateinischen her Numeri und es bedeutet Zahlen oder Zählung, weil damit beginnt das Buch. Am Anfang der Wüstenwanderung findet eine Zählung statt und auch am Ende der Wüstenwanderung, wenn sie kurz vor dem Land sind, findet auch wieder eine Zählung des ganzen Volkes statt. Wie viel sind sie? Und beides wird uns im vierten Buch Mose gesagt. Und wir werden dabei sehen, dass dieses Volk, das knapp 40 Jahre zwischen diesen beiden Volkszählungen gelebt hat und viele davon gestorben sind, dass dieses Volk trotzdem fast gleich groß geblieben ist. Das ist eine fast exakt gleiche Zahl. Und da sehen wir, trotz Israels Untreue und Gottes Gericht über sie, dass Gott treu bleibt und sie durchbringt. Das sehen wir im vierten Buch Mose deutlich. Trotz dem Versagen des Volkes Gottes, Gott bleibt treu und er bringt sie durch. Er bringt die gleiche Anzahl an Israeliten, wie sie am Anfang war, bringt er eine Generation später ins Land. Das ist der lateinische Name, den man manchmal vielleicht noch kennt. Den hebräischen Namen, der ist wahrscheinlich den meisten nicht geläufig, wie die Juden das Buch genannt haben, und zwar Benidbar. Und das heißt einfach nur in der Wüste. Und beschreibt die ganze Ortsangabe von dem Buch. Das dritte Buch Mose spielt ja nur in einem Zeitraum von einem Monat. Also ein sehr kleiner Zeitabschnitt. Wir haben kaum Geschichte da drin. Nur ein Monat. Das vierte Buch Mose hat eine gewaltige Zeitspanne im Vergleich dazu, nämlich knapp 40 Jahre. Und das nimmt quasi die Geschichte wieder auf, nach dem Buch, zweiten Buch Mose, nachdem das dritte Buch Mose uns fast nur Gesetze und Vorschriften beschrieben hat. Und quasi wie so ein bisschen eine Geschichtspause war. Und jetzt das vierte Buch Mose schließt fast gleich, es schließt exakt an das zweite Buch Mose an. Bei den Einleitungsfragen will ich nur kurz den Inhalt und die Gliederung behandeln, weil wir haben ja alles andere schon behandelt. Im zweiten Buch Mose, also von wem und wofür geschrieben und so. Deswegen zum Inhalt. Einfach so ganz grob, um was geht es, dass wenn wir dann die einzelnen Kapitel grob durchgehen, dass wir so ein bisschen den Faden haben. Es geht darum, vom zweiten Buch Mose her sehen wir ja, dass das Volk Gottes schon einige Härtetests bestanden hat. Sie waren am Schilfmeer, sind da durchgegangen. Sie waren auf dem Weg zum Sinai, haben schon Gottes Gesetz empfangen und so weiter. Aber jetzt, nachdem sie gerettet waren aus Ägypten, sollte sich in ihrem alltäglichen Leben sollte sich zeigen, ob sie Gott vertrauen. Nicht in den großen Dingen, mit den großen Wundern, sondern in den alltäglichen Dingen vertrauen sie Gott. Das soll uns das vierte Buch Mose zeigen. Und da will ich am Anfang eine Stelle mit euch anschauen aus dem fünften Buch Mose. Das fünfte Buch Mose, da reflektiert Mose diese ganze Befreiung und Wüstenwanderung. Und da sagt er in Kapitel 8, 5. Mose 8, ich lese Vers 2 bis 5. Da fasst er letztlich in diesen paar Versen das vierte Buch Mose zusammen und Gottes Intention damit. Was wollte Gott mit dieser Wüstenwanderung bewirken? 5. Mose 8, Vers 2. Sagt Gott zu Mose, dass er es dem Volk sagen sollst: Du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen. Und jetzt warum? Um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Diese Wüstenwanderung war zur Demütigung Israels da. Sie war zur Prüfung da und um zu erkennen, ob sie Gott gehorchen. Zu erkennen, was wirklich in ihrem Herzen ist. Dafür waren diese 40 Jahre waren dafür da, eine Zeit der Prüfung. Gott wusste natürlich, was in ihrem Herzen war. Also er musste nicht erkennen, glauben sie ihm oder nicht. Natürlich, er wusste das. Aber es sollte deutlich werden, wie es wirklich ist. Und vor allem das Volk Israel soll erkennen, was sie wirklich für Leute sind. Nämlich, dass sie das alles natürlich nicht schaffen. Und wir wissen, was es uns dann bringen soll. Denn wenn wir merken, wir können Gottes Gebote nicht einhalten, es soll uns zu unserem Erlöser, zu Jesus Christus bringen. Also dafür war die Wüstenwanderung da. Jetzt Vers 3. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Manna, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Also Gott lässt hier das Volk, aber wir wissen, es beschreibt auch unser Leben als Christ und somit auch uns. Er lässt uns hungern oder vielleicht manche andere Dinge haben. Hier heißt es eben von hungern. Aber er versorgt dann wieder. Und daran sollen wir was erkennen, sagt er hier. Dass er uns hungern lässt und er dann aber versorgt, daran soll man erkennen. Nämlich, wir sind ganz auf ihn angewiesen und er ist ein treuer Versorger. Und vor allem sollte das Volk daran auch erkennen, es geht nicht um das Irdische. Nicht vom Brot allein lebt man, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Ja, es geht um das Leben von Gott aus seinem Wort. Ja, und sein Wort, das ist Jesus. Um darum geht's. Das soll man erkennen, auch in Zeiten der Prüfung und der Not. Sollte Israel das erkennen und wir genauso. Jetzt noch Vers 4 und 5. Deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkenne in deinem Herzen, dass der Herr dein Gott dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Wüstenwanderung war eine Zeit der Erziehung Gottes. Und wir wissen ja, das Alte Testament wurde geschrieben, um uns zu belehren, um auch uns zu erziehen. Und so lehrt uns auch das vierte Buch Mose, wie das Leben eines Christen nach seiner Errettung aus der Sklaverei der Sünde aussieht. Gott demütigt uns und er prüft uns, er erzieht uns, er heiligt uns und das Ganze, sodass wir ihm immer mehr vertrauen. Wenn wir merken, dass er uns auch mit dem Manna, auch mit dem himmlischen Manna speist und uns alles gibt, was wir brauchen. Das sollen wir daran erkennen. Und das zeigt uns auch das vierte Buch Mose. Und wirklich durch alle Situationen hindurch. Ja, Römer 8, 28. Alle Dinge werden zum Guten mitwirken. So auch die harten Dinge des Lebens. Und das zeigt uns dann das vierte Buch Mose. Aber es zeigt noch einen anderen Aspekt. Nämlich den Aspekt, dass das Leben als ein Kind Gottes ein Kampf ist. Nicht nur bei Prüfungen im eigenen Leben, sondern es ist auch ein Kampf, weil das Heiligtum Gottes, im Fall von Israel die Stiftshütte und somit auch das ganze Volk, in unserem Fall wissen, die Stiftshütte, der Tempel, das sind wir als Gemeinde, ja, dieses Heiligtum Gottes, das muss vor den Feinden beschützt werden. Im vierten Buch Mose tauchen auch gleich Feinde auf. Und da muss es beschützt werden, sodass da nichts Unreines hinkommt. Und im dritten Buch Mose haben wir gesehen, was sind unreine Dinge? Nichts Unreines darf in das Heiligtum Gottes kommen. Und wir werden sehen, die Feinde Gottes, die schlafen nicht. Sondern Israel wird von innen und von außen werden sie bedrängt. Von innen, indem ungläubige Israeliten aufstehen und einfach verführen oder auch Irrlehren reinbringen oder zu Sünden verführen. Und von außen, indem andere Völker sie verfolgen oder ihnen auch widerstehen. Deswegen, das Leben als ein Kind Gottes ist ein Kampf, um auch die Reinheit, natürlich im eigenen Leben, aber auch die Reinheit der ganzen Gemeinde. Das so grob zum Inhalt. Dann lasst uns noch die Gliederung anschauen. Die sehen wir hier. Und zwar kann man das vierte Buch Mose gut in drei Teile gliedern. Der erste Teil, Kapitel 1 bis Kapitel 10, Vers 10, ist die Vorbereitung auf die Wüstenwanderung. Dort befindet sich Israel immer noch am Sinai, schließt gleich auch ein zweites und drittes Buch Mose an und es beschreibt nur einen Zeitraum von einem Monat und 20 Tagen, also knapp 2 Monate, wieder eine ganz kurze Zeit, diese 10 Kapitel. Dann Kapitel 10, Vers 11 bis Kapitel 25, Ende, beschreibt dann die Wüstenwanderung und das sind dann diese ganze 38 Jahre. Nur Beispiele des Versagens werden uns hier gegeben. Mose hätte wahrscheinlich 5 Bücher füllen können in diesen 38 Jahren, aber wahrscheinlich dachte er, nee, es ist wirklich genug, ich habe genug Versagensbeispiele gezeigt. Das in diesem Mittelteil und dann noch Kapitel 26 bis 36 ist dann die Vorbereitung fürs verheißene Land. Also erster Teil Vorbereitung für die Wüstenwanderung, zweiter Teil die Wüstenwanderung selbst und dritter Teil die Vorbereitung fürs verheißene Land. Dort sind sie dann schon an der Grenze zu ihrem Erbteil. Den ersten Teil, aber noch eine gröbere Gliederung, haben wir in den ersten 4 Kapiteln die Zählung und Ordnung des Volkes und auch des Dienstes. Das Volk wird gezählt und der Dienst geordnet. Kapitel 5 und 6 sind dann einfach verschiedene weitere Anweisungen und aber auch Erklärungen des Gesetzes, das schon im 2. und 3. Buch Mose gegeben wurde. In Kapitel 7 und 8 wird der Altar eingeweiht und die Leviten eingesetzt. Das waren sie bisher noch nicht. Bisher nur die Priester. Und dann noch Kapitel 9 und Kapitel 10 bis Vers 10 sind wieder weitere Anweisungen und Erklärungen der Gebote. Dann der zweite Teil von der Wüstenwanderung ist einfach noch der Rest von Kapitel 10. Das ist der erste Aufbruch Israels, dass sie zum ersten Mal jetzt wirklich loswandern vom Sinai. Und dann Kapitel 11 bis Kapitel 17 zeigt uns dann das ganze Versagen Israels durch Murren. Diese ganzen Kapitel nur Murren, 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 Versagen. Und da sehen wir, warum Mose das auch aufgeschrieben hat, um uns genau das zu zeigen. Kapitel 18 und 19 haben wir wieder weitere Anweisungen, die jetzt aber nur die Priester betreffen und die ganze Stiftshütte. Und dann noch Kapitel 20 bis 25 sehen wir wieder Versagen, aber von der zweiten Generation. Und aber auch Gottes Treue darin. Gottes Treue trotz dem Versagen, selbst von der zweiten Generation. Dann im dritten Teil, in der Vorbereitung fürs verheißene Land, haben wir in Kapitel 26 die Volkszählung. Kapitel 27 bis 30 haben wir wiederum weitere Anweisungen und Erklärungen der Gebote. Und noch zum Schluss, Kapitel 31 bis 26, geht es um das neue Erbteil, das sie bekommen sollen. So, dann lasst uns einen Gang durch das ganze Buch machen. Und wenn wir das schaffen, und zwar gleich mal in die ersten vier Kapitel, wo es um die Zählung und die Ordnung des Volkes und des Dienstes im Volk geht. Zeitlich gesehen ist eigentlich Kapitel 7 bis Kapitel 10, Vers 10 vor Kapitel 1 anzusetzen. Ja? Aber Mose hat die Kapitel 1 bis 6 ganz bewusst vorne angeordnet. Ja, auch wenn sie zeitlich von der Reihenfolge, wenn man die Zeitangaben sich anschaut, dann sehen wir, eigentlich kommt es ein bisschen später. Nicht viel, aber nur einen Monat später. Aber ich denke, Mose hat es ganz bewusst am Anfang gemacht, diese ersten 6 Kapitel, um uns eben mit dieser Zählung zu zeigen und zu zeigen, dass Gott trotz Israels Versagen gnädig ist und seinem Bund treu bleibt. Deswegen fängt er gleich mit einer Zählung an. Und das haben wir in Kapitel 1. Die Zählung aller kampffähigen Männer ab 20 Jahren. Schaut mal in Vers 46. Da heißt es einfach nur, es waren all die Gemusterten 603.550. Alle Männer ab 20 Jahren, die noch im Alter waren, wo sie kämpfen konnten, waren ca. 600.000 Mann. Da waren die Leviten nicht dabei, weil sie waren ja für die Stiftshütte verantwortlich und konnten deswegen nicht im Heer kämpfen. Sie waren die Mittler zwischen Gott und dem Volk. Und das war eben auch so eine wichtige Aufgabe, dass die nicht zum Heer dazugehörten. Keine Soldaten waren. Aber wir haben sonst alle anderen Soldaten, es waren ca. 600.000. Und jetzt schaut mal, am Ende, ziemlich am Ende von 4. Mose, in Kapitel 26, Vers 51. Das ist dann die zweite Zählung nach fast 40 Jahren. Da stehen sie dann vor dem verheißenen Land. Und da zählen sie wieder genau die gleichen Leute, ab 20, und da heißt es, dies sind die Gemusterten der Söhne Israels, 601.730. Also bis auf ein paar wenige exakt die gleiche Zahl. Ich habe es mal ausgerechnet, das sind nur 0,3% Verlust. Also quasi wirklich gleich viele Leute. die am Anfang da waren und die Gott 40 Jahre in der Wüste durchgebracht hat. Wie er es versprochen hat, so macht er es. Er ist da treu. Das zeigt uns das erste Kapitel, diese Zählung auf. Und er denkt, warum steht es da? Aber genau ist es dem Grund. Es steht auch da, um uns ja, das Heer Gottes zu zeigen. Und das sehen wir dann noch mehr in Kapitel 2. Das ist die Lagerordnung der Gemeinde. Gott Vorschriften, wie soll die ganze Gemeinde sich lagern. Und wir wollen es ja immer für uns auch als Vorbild sehen, weil das alles auch einen geistlichen Sinn hat für uns. Sie sollten sich so lagern, dass die Stiftshütte im Zentrum ist und um die Stiftshütte rum hat sich die Gemeinde gelagert, diese 12 Stämme. Das heißt, die ganze Gemeinde war bewusst auf Gott im Mittelpunkt ausgerichtet. Und Gott hat dann jedem Stamm seinen ganz speziellen Platz angewiesen. Und so sehen wir es auch bei uns. Auch bei uns in der Gemeinde hat Gott jedem einzelnen seiner Kinder hat er einen speziellen Platz gegeben. Ja, wir sehen Kapitel 1, das Heer wird gezählt. Jeder, der kampffähig ist, wird gezählt. Jeder ist da wichtig. Und hier in Kapitel 2 wird uns gesagt, warum? Weil jeder hat seinen Platz. Gott hat jedem in der Gemeinde seinen Platz im geistlichen Kampf für das Reich Gottes gegeben. Ob das jetzt in der Lehre ist, wie es ich hier gerade mache, ob es, ich sage mal immer noch in diesem Bild, in der Verteidigung ist, dass manche vielleicht auch gegenüber anderen Gemeinde verteidigen müssen, ob es das Sauberhalten der Gemeinde ist. Das mussten Israel auch tun. Ja, die mussten ihr Lager reinhalten, weil Gott ist in dem Lager. Ja, und genauso bei uns, auch da, man muss sauber halten. Ob es solche Dinge sind, ob es das Ermahnen ist, ob es das Gebet ist oder für Mütter, ob es die Kindererziehung ist und für Väter, egal. Gott hat jedem seinen Platz in der Gemeinde gegeben. Das zeigt uns das zweite Kapitel in dem Bild von der Lagerordnung Israels. Aber auch da sehen wir, in der Gemeinde, es hat immer irgendjemand die Leitung darüber. Hier werden uns die ganzen Namen aufgeführt, wer hat das Ganze zu leiten. Aber auch wenn jemand die Leitung hat, darf niemand seine Aufgabe vernachlässigen und denken, ja, der die Leitung hat, wird es schon machen. Nee, jeder muss seine Aufgabe treu tun, sonst funktioniert es nicht. Und das Volk wird im Krieg versagen. Und wir im geistlichen Kampf. Kapitel 3 werden dann die Leviten gezählt. Die wurden ja beim Heer nicht gemustert, weil sie der Gemeinde von innen dienen sollten. Und da sehen wir nicht nur bei den Leviten gab es ja noch das spezielle Amt der Priester, die dann von Aaron abstammten. Die werden uns in den ersten 4 Versen gezeigt. Und es ist wie bei uns heute die Ältesten in der Gemeinde. Und dann ab Vers 5, da werden die Leviten uns vorgestellt und gezählt und ihre Aufgabe gezeigt. Sie sind Helfer für die Priester. Das heißt, bei uns heute in der Gemeinde, das sind die Diakone, die den Ältesten helfen. Und da sehen wir, wenn wir diese 3 Kapitel zusammennehmen, zum Heeresdienst, also als Soldat im Volk Gottes, ist jeder in der Gemeinde berufen. Ab einem gewissen Alter, solange die Kraft da ist, hat jeder die Aufgabe, im Heer Gottes zu dienen. Für den Dienst direkt an der Gemeinde, da ist nicht jeder bestimmt. Da hat Gott bestimmte Leute dafür bestimmt. Aber egal für was er dich bestimmt hat, diese Kapitel hier sagen uns, nimm du deinen Platz ein. Nimm den Platz ein, den Gott für dich vorgesehen hat. Sonst fehlt der Gemeinde was. Wenn auf einmal die Männer aus dem Stamm Ruben gesagt hätten, hey, wir sind die Erstgeborenen, wir wollen jetzt auch an der Stiftshütte dienen, dann hätte Gott einmal die vernichtet, aber das wäre noch eine Sache gewesen, aber dann hätte auf einmal eine ganze Flanke Israels frei gewesen und die Feinde hätten eindringen können. Es würde nicht mehr funktionieren. Und so auch bei uns, wenn nicht jeder seinen Platz einnimmt, den Gott ihm gegeben hat. Und Gott hat jedem einen Platz gegeben, ja, die hier gezählt werden. Alle ab einem gewissen Alter, solange Kraft da ist. Und wir werden nachher noch sehen, bei den Leviten, selbst wenn die Kraft für die körperliche Arbeit nicht mehr da ist, kann es auch weitergehen. Eine Aufforderung an die ganz alten Geschwister ist hier, wird man nachher noch sehen. Also nimm deinen Platz ein. Das vierte Buch Mose, das vierte Kapitel, ist dann noch eine Dienstbeschreibung der Leviten. Wer trägt was bei der Stiftshütte, wenn sie da auf der Wanderung waren? Und das sehen wir, in der Gemeinde hat nicht jeder die gleiche Aufgabe. Aber jeder hat eine Aufgabe. Jeder hat eine Aufgabe, aber nicht jeder die gleiche. Deswegen immer die Frage, kennst du deine Aufgabe in der Gemeinde, die Gott dir gegeben hat? Kennst du deine und nimmst du sie wahr? Sonst bleibt die Hälfte von der Stiftshütte liegen, wenn du deine Aufgabe nicht wahrnimmst. Das zeigt uns das vierte Buch Mose. Das vierte Kapitel. Das war also dieser erste größere Abschnitt. Kapitel 5 und 6 sind ja dann weitere Anweisungen und Erklärungen von Geboten, wie sie jetzt speziell auch dann für die Wüstenwanderung notwendig war. Wir sind ja hier in der Vorbereitung. Das heißt, da werden manchmal Gesetze, die aus dem zweiten, dritten Buch Mose Gott gegeben hat, werden uns hier nochmal speziell jetzt auch erklärt. Deswegen, ich gehe nur kurz drüber. In Kapitel 5 haben wir das Verfahren bei Unreinheit, Sünde und Verdacht auf Ehebruch. Wie soll man da umgehen, wenn diese Dinge da sind? Weil Gott, er will eine reine Gemeinde. Das macht er in dem Kapitel deutlich. Kapitel 6 sind dann Anweisungen für Naziräer, also für Menschen, die sich Gott ganz bewusst für eine Zeit lang weihen wollten und ihm da ganz speziell dienen wollten. Und zum Schluss sehen wir noch den priesterlichen Segen, weil der ist wichtig in diesem Leben in der Wüste, in den Prüfungen, der Segen Gottes. Deswegen sollten die Priester das Volk segnen. Dann Kapitel 7 und 8 beschreibt die Einweihung des Altars und die Einsetzung der Leviten. Und es ist, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, chronologisch der erste Teil vom vierten Buch Mose. Der schließt wirklich direkt an 2. Mose Kapitel 40 an. Hier ab Kapitel 7. Die Stiftshütte, die war schon eingeweiht. Jetzt wird aber noch der Altar speziell eingeweiht. Der war es noch nicht. Und auch die Leviten als Priester, als Helfer von den Priestern, die wurden jetzt hier offiziell eingesetzt. Und da will ich mein Kapitel 8, Vers 16 bis 19 lesen, über die Bestimmung der Leviten. Für was sind sie? Kapitel 8, 16 bis 19. Sagt Gott, denn sie, die Leviten, sind mir ganz zu eigen gegeben, aus der Mitte der Söhne Israel, als Ersatz für alles, was den Mutterschoß durchbricht. Für jeden Erstgeborenen aus den Söhnen Israel habe ich sie für mich genommen. Denn mir gehört alles Erstgeborene unter den Söhnen Israels, an den Menschen und an Vieh. An dem Tag, da ich alle Erstgeburt im Land Ägypten schlug, habe ich sie für mich geheiligt. Und ich habe die Leviten genommen als Ersatz für alle Erstgeborene unter den Söhnen Israel. Und ich habe die Leviten dem Aaron und seinen Söhnen als Gabe aus der Mitte der Söhne Israel gegeben. Den Dienst der Söhne Israel am Zelt der Begegnung auszuüben und für die Söhne Israel Sühnung zu erwirken, damit unter den Söhnen Israel keine Plage dadurch entsteht, dass sie sich dem Heiligtum nähern. Das ist die Bestimmung der Leviten. Sie kaufen die Erstgeborenen Israels aus. die, die Gott ja verschont hat in Ägypten, als in Ägypten die Erstgeborenen gestorben sind, diese, für die treten die Leviten ein, dass die eben nicht auch sterben, wie bei dieser 10. Plage. Und auch da haben wir auch eine Vorschattung auf unseren Herrn Jesus, weil er ist der Erstling, der uns loskauft vor dem Gericht Gottes. Ja, er kauft als Erstgeborener, kauft er uns frei, so wie die Leviten die ganzen Erstgeborenen Israels frei gekauft haben. So sehen wir immer wieder auch im 4. Buch Mose, ich werde ein paar nennen, so kleine oder größere Vorschattungen auf Jesus. Und die Leviten, die sollten den Priestern dienen, heißt es ja. Einfach in den praktischen Belangen, sodass die Priester nur noch spezielle Opfer bringen mussten, sodass sie das Volk auch lehren konnten und so weiter, dass sie ihren Aufgaben nachgehen konnten, sollten die Leviten sie in den vielen praktischen Dingen unterstützen. Wie bei Ältesten und Diakonen eben, wenn wir es ja schon gehabt haben. Das sehen wir hier immer wieder als ein Vorbild. Und jetzt will ich noch Vers 24 bis 26 vorlesen, auch im 8. Kapitel. Da geht es nämlich gerade um diese Rente, wie ich vorhin schon gesagt habe. Da sagt Gott, das ist es, was für die Leviten gilt. Von 25 Jahren an und darüber soll er eintreten, um die Arbeit zu tun am Dienst, im Dienst am Zelt der Begegnung. Aber von 50 Jahren an soll er aus der Arbeit des Dienstes austreten und nicht länger dienen. Er mag seinen Brüdern bei der Wahrnehmung der Aufgaben am Zelt der Begegnung helfen, aber Arbeit soll er nicht mehr tun. So sollst du es mit den Leviten in ihren Aufgaben machen. Die Leviten sollten also an der Stiftshütte mit den Opfern und so weiter, sollten sie von 25 bis 50 sollten sie dienen. Und danach sollten sie in Rente gehen. Aber auch wenn sie dann in Rente gehen sollten, durften sie noch weiter mithelfen, heißt es hier. Das heißt nicht, die sollen sich jetzt die ganze Zeit einfach nur ausruhen, sie sollten weiterhin mithelfen. Weil geistlich gesehen, in der Gemeinde, da gibt es keine Rente. Also eine geistliche Rente, die gibt es nicht. Auch wenn die Kräfte nachlassen, dass man den Jüngeren immer noch mit Rat und Tat beiseite steht. Ja, vielleicht haben die dann die Ausbildung von den Jüngeren übernommen. Haben den Jüngeren gezeigt, guck mal, wenn du ein Opfer bringst, dann musst du das Tier so schlachten und das und jenes und mit dem Trick geht es einfacher. Keine Ahnung, was sie alles gemacht haben. Aber ihre Erfahrung ist wichtig. Eine geistliche Rente, die gibt es nicht. Sie waren immer noch Leviten und haben sich nicht ganz verabschiedet. Deswegen an die Älteren, lehn dich nicht zu früh zurück. Irgendwann, du musst die harte Arbeit nicht mehr machen. Aber trotzdem, bleib mit Rat und auch Tat, Gebet, allen Dingen, bleib dabei. Nicht ganz zurückziehen. Kapitel 9 und 10 sind wieder weitere Anweisungen und Erklärungen zu den Geboten, die jetzt auch speziell für die Wüste wichtig sind. Kapitel 9 beschreibt die Frage, wie kann man das Passa trotzdem feiern, wenn man zu dem Zeitpunkt nicht konnte? Vielleicht, wenn man unrein war oder und so weiter. Und Gott gibt in seiner Gnade einen Nachtermin, dass man es einen Monat später auch feiern konnte. Einfach in seiner Gnade gibt Gott es. Und dann ab Vers 15 bis Kapitel 10, Vers 10, beschreibt dann, wie Gott sein Volk führt, wie sie auf Gott hören können und sehen können. Und da sehen wir zum Ersten, dass Gott durch die Wolken und die Feuersäule sein Volk sichtbar führt und dass er durch die zwei silbernen Trompeten sein Volk hörbar führt. Sie konnten auf ihn sehen und ihn hören. So führt Gott sie. Es waren alles wichtige Dinge für die Wüstenwanderung, die jetzt folgt. Und dann sind wir im zweiten Teil dieses Buches, ab Kapitel 10, Vers 11. Da haben wir dann nämlich den ersten Aufbruch. Ich lese Vers 13 uns vor. So brachen sie zum ersten Mal auf nach dem Befehl des Herrn durch Mose. Jetzt waren sie, nachdem Gott ihnen all diese Dinge gesagt hat, die er für nötig hielt, waren sie jetzt äußerlich bereit und treffen zum ersten Mal nach diesen ganzen Lager- und Wander- und Dienstordnungen, brechen sie jetzt auf. Und dann schaut mal Vers 29, das finde ich auch einfach immer schön, solche Dinge auch darin zu lesen. Als sie jetzt aufbrechen, heißt es in Vers 29, und Mose sagte zu Hobab, dem Sohn Reguels, des Midianiters, des Schwiegervaters Moses. Also kurz gesagt, er sagt zu seinem Schwager Hobab, sagt er folgendes, Schwager, hör her, wir brechen auf zu dem Ort, von dem der Herr gesagt hat, ich will ihn euch geben. Komm mit uns, dann werden wir dir Gutes tun, denn der Herr hat Gutes über Israel geredet. Mose sagt zu einem Ausländer, zu einem, der nicht zum Volk gehört, seinem Schwager, sagt er, komm mit uns, gehör zu unserem Volk. Gott will unserem Volk Gutes tun. Komm zu uns, dann gehörst du auch zu unserem Gott. Erst lehnt er ab, aber wir werden noch sehen, oder wenn man weiterlesen würde, würde man sehen, dass er dann doch mitgegangen ist. In Richter 1 und Richter 4 lesen wir nochmal von ihm. Und von ihm stammt dann der Heber ab, der dann die Jael geheiratet hat. Und die Jael war die, die mit dem Zeltpflock den einen geköpft hat. Und also von der Seite her kommt das Ganze, weil er mitgegangen ist und Mose so missioniert hat, dass sein andere eingeladen hat, komm zu diesem Volk, komm zu diesem Gott. Das ist auch was wir gern tun dürfen. Hier ist Gottes Segen, komm. In Vers 33, da brechen sie dann los, brechen sie auf und es heißt, sie brachen auf von dem Berg des Herrn 3 Tagesreisen weit und die Lade des Bundes des Herrn zog 3 Tagesreisen vor ihnen her, um ihnen einen Ruheplatz auszusuchen. Die Bundeslade, die ja für die Gegenwart Gottes steht, die zieht 3 Tage vor ihnen her. Also geht 3 Tage lang, geht sie voraus, um eine Ruhestätte zu suchen. Und was sagt Jesus uns in Johannes 14? Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Ich suche euch einen Ruheplatz. Und deswegen war er 3 Tage tot. Wie hier die Bundeslade 3 Tage vorangeht, um diese Ruhe zu finden. Und die hat unser Herr für uns schon vorbereitet, weil er 3 Tage für uns vorausging. Dann kommt dieser große Abschnitt, 11 bis 17, das Versagen Israels durch Murren. In diesen 7 Kapiteln, da werden uns einige Begebenheiten aus der Wüste rausgepickt, um uns dieses Versagen zu zeigen. Und das sehen wir, so werden auch wir versagen auf dem Weg zu unserem Ort, den wir suchen, zum Himmel. Werden auch wir so versagen, wie es hier drin steht. Aber Gott hält die Treue. Er ist ein Gott, der Treue hält. Ein paar Dinge, wie das Ganze kam zu dem Versagen. Schaut mal gleich in Kapitel 11, Vers 4. Das hergelaufene Volk, das in ihrer Mitte war, gierte voller Begierden und auch die Söhne Israel weinten und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Also im Volk Israel waren Leute, die haben nicht zu dem Volk gehört, sind aber mit dem Volk mitgegangen, weil sie gesehen haben, da wirkt Gott. Aber sie waren keine Leute, die Gott geglaubt haben. Mitläufer, die haben entmutigt. Da muss man aufpassen. Vers 6 sagt dann Israel: Unsere Seele vertrocknet, gar nichts ist da und nur auf das Manna sehen unsere Augen. Sie verwerfen das ganze Manna, das Gott ihnen gegeben hat. Versorgt sie täglich, aber sie verwerfen das und somit verwerfen sie ein Bild auf Christus, weil sie daran keinen Geschmack finden. Sie sehen auch nicht die geistliche Dimension da drin, haben daran keinen Geschmack, sagen quasi immer nur Christus, das ist langweilig. Ich will mal was anderes hören. Immer nur Jesus. Muss man aufpassen, Achtung. Vers 11 sagt dann Mose: Warum hast du an deinem Knecht so schlecht gehandelt und warum habe ich in deinen Augen nicht Gunst gefunden, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Sagt er dann zu Gott, er kann einfach die Last nicht mehr tragen und ist immer wieder gut. Und trotzdem, dass wir wissen, Mose ist ein Bild auf Christus, auch in seinem Versagen, weil wir wissen, Christus versagt nie. Er kann diese Last immer tragen, wo Mose sie nicht mehr tragen konnte. Aber er hilft dann. Vers 17 sagt Gott dann: Ich werde herabkommen und dort mit dir reden und ich werde von dem Geist nehmen, der auf dir ist, und auf sie legen, damit sie mit dir an der Last des Volkes tragen und du sie nicht mehr allein tragen musst. Gott, er hilft Mose, indem er ihm Mitälteste schenkt, die ihm helfen. Und hier heißt von diesen Ältesten, die sind nicht zum Herrschen da, sondern dass sie die Last des Volkes mittragen. Das ist eine Aufgabe von Ältesten, die Last des Volkes tragen. Diener zu sein. Und Gott versorgt sie dann trotzdem mit Wachteln. Ja, Vögel für 2 bis 3 Millionen Menschen, dass sie einen Monat lang nur Fleisch gegessen haben. Hat Gott sie versorgt. Das müssen gigantisch viele gewesen sein. Kapitel 12 sehen wir dann, dass sogar Aaron und Miriam sich gegen Mose auflehnen. Kapitel 13 und 14 sehen wir, dass die Kundschafter sich auflehnen. Hier waren sie schon kurz vor dem Land. Ja, das waren nur ein paar Tage weit, hätten sie laufen müssen. Aber auch die murren gegen Gott, glauben nicht, dass er ihnen helfen wird, die Feinde zu besiegen, und wiegeln dabei das ganze Volk auf. Aber als Gott sie dann vernichten will, weil sie nur murren und ihm nicht glauben, da tritt Mose wieder als Fürsprecher für das Volk auf. Aber schaut mal, an was Mose dabei denkt. Er sagt nicht: Oh Gott, das arme Volk. Sondern guck mal, wie betet Mose jetzt für das Volk? Guck mal, Kapitel 14, Vers 13 bis 18. Mose sagte zum Herrn: Dann, also wenn du das Volk vernichten wirst, dann werden es die Ägypter hören. Denn durch deine Macht hast du dieses Volk aus ihrer Mitte herausgeführt. Und man wird es den Bewohnern dieses Landes sagen: Sie haben gehört, dass du, Herr, in der Mitte dieses Volkes bist, dass du, Herr, Auge in Auge dich sehen lässt und dass deine Wolke über ihnen steht und du in einer Wolkensäule vor ihnen her gehst bei Tag und in einer Feuersäule bei Nacht. Wenn du dieses Volk wie einen Mann tötest, werden die Nationen, die die Kunde von dir gehört haben, sie werden sagen: Weil der Herr dieses Volk nicht in das Land bringen konnte, das er ihnen zugeschworen hatte, darum hat er sie in der Wüste hingeschlachtet. Und nun, möge sich doch die Macht des Herrn groß erweisen, so wie du geredet hast, als du sprachst: Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, der Schuld und Treubruch vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation. Mose betet nur um die Ehre Gottes. Er sagt: Gott, wenn du die jetzt vernichtest, Ägypten hat von dir gehört, diese ganzen Völker hier, die hier um uns rum leben, im Nahen Osten, die haben alle von dir gehört, dass du Großes getan hast. Wenn du sie jetzt vernichtest, also das Volk Israel, dann werden die alle denken, du würdest es mit dem Volk nicht schaffen. Er denkt an die Ehre Gottes und erinnert Gott an seine Verheißung, dass er gnädig und barmherzig ist, langsam zum Zorn und groß an Güte. Wenn du betest, bete auch nach Gottes Verheißungen. Und wenn du für jemanden eintreten musst, dann bete danach. Nicht, ach Gott, der ist so arm und hilf ihm doch. Nein, bete zu Gott mit der Absicht, dass Gott geehrt wird und nach seinen Verheißungen. Allein Gott die Ehre, sole Deo Gloria, so betet Mose hier. Aber sie bekommen dann trotzdem die Strafe, auch wenn Gott sie nicht vernichtet, sie bekommen die Strafe, 40 Jahre Wüstenwanderung. In Kapitel 15 haben wir dann einen Hoffnungsschimmer, mitten in das ganze Versagen hinein, in dem Gott ihnen nämlich jetzt, gleich nach diesem Versagen, gibt er ihnen Gebote für das neue Land. Wo man denkt, was sollen die jetzt hier? Aber er gibt sie genau rein, in diese Situation rein, weil er sagt, ich werde euch in dieses Land bringen. Und ich gebe euch schon mal ein paar Anweisungen für dieses Land. Das ist diese Hoffnung, die sie hier haben dürfen. Er wird sie reinbringen. Und schaut mal, Vers 15 und 16, wer auch dazugehören darf in dem neuen Land. Kapitel 15, Vers 15 und 16. In der Versammlung soll ein und dieselbe Ordnung gelten für euch und für den Fremden, der bei euch wohnt. Eine ewige Ordnung für eure Generationen, wie ihr, so soll der Fremde sein vor dem Herrn. Ein und dasselbe Gesetz und ein und dasselbe Recht soll für euch gelten und für den Fremden, der bei euch wohnt. Die Heiden, die dürfen auch dazugehören. Fremde dürfen, wie dieser Hobab, den Mose eingeladen hat, auch ins Volk dazugehören. Kapitel 16 und 17 haben wir dann ein weiteres Murren, und zwar von der Rotte Korach. Manchen Leviten hat es gar nicht gefallen, dass sie nur Diakone waren und nicht Älteste. Und sie erinnern Mose, wir sind doch alle Priester, es gibt doch das Priestertum aller Gläubigen. Aber da haben sie was falsch verstanden. Und Gott, er bestraft ihr Murren, weil es war nur Überheblichkeit. Natürlich sind alle Gläubigen Priester. Und es gibt das allgemeine Priestertum der Gläubigen. Aber manche hat Gott speziell beauftragt für die Gemeinde, wie zum Beispiel Älteste. Das ist nicht jeder. Aber deswegen, weil Gott jetzt diese Rotte bestraft hat, murrt in Kapitel 17 gleich das ganze Volk gegen Gott. Und Gott denkt, nee, diesmal werde ich sie vernichten. Aber wiederum tritt Mose und Aaron als Fürbitter ein. Und obwohl Gott, komm in Vers 10 gesagt hat, entfernt euch aus der Mitte dieser Gemeinde und ich will sie vernichten in einem Augenblick, sagt Mose zu Aaron, geh schnell rein, mitten unter das Volk und nimm Räucherwerk mit. Das ist dann Vers 12. Und er ging rein, Aaron, und die Plage hat aufgehört. Obwohl Gott es gesagt hat, entfernt euch, aber aus Glaube geht Aaron hinein und stellt sich auf als einer, der die Gemeinde rettet, wie unser Herr Jesus. Geht mitten unter den Zorn Gottes hinein und sühnt und Gott vergibt. Und daraufhin spross dann auch der Stab Aarons, um zu zeigen, er ist der Priester und nicht die Rotte Korach. Somit zeigen uns diese Kapitel auf, dass die Prüfungen in der Wüste zeigen, dass Israel und somit auch wir in diesem Leben total versagen. Und zwar aus Unglauben haben sie total versagt. Aber wer war auch in der Wüste? Keine 40 Jahre, aber 40 Tage. Unser Herr Jesus, oder? Und er wurde auch versucht, er wurde geprüft. Und es steht nicht so da, aber ich bin mir ziemlich sicher, er hat in diesen 40 Tagen mindestens die gleiche Versuchung und Prüfung gehabt wie das Volk in den ganzen 40 Jahren. Aber er hat nicht versagt. Er blieb standhaft. Deswegen vertrau auf Christus und nicht auf dich selber. Da gibt es nichts Gutes zu vertrauen. Kapitel 18 und 19 sind weitere priesterliche Anweisungen. Nämlich in Kapitel 18 der Dienst und der Unterhalt der Priester und Leviten, weil Gott stellt nochmal nach diesem Aufruhr gegen die Priester stellt er nochmal die Ordnung klar, dass die Leviten den Priestern untergeordnet sind. Und beide sollen von der Gemeinde versorgt werden, durch den Zehnten. Wir haben heute, ist uns nicht der Zehnte aufgegeben. Das hat Gott damals Israel gegeben, uns nicht. Zu uns sagt er, alles gehört mir, alles. Aber trotzdem, dass uns jetzt nicht so der Zehnte auferlegt ist, sehen wir hier trotzdem, die Gemeinde soll ihre Diener, die speziell an der Gemeinde dienen und somit nicht ihre Felder bewirtschaften konnten, die Leviten hier, konnten sie nicht immer machen, sollte die Gemeinde sie unterstützen. Und auch bei uns ist es so, diejenigen, die Gott dafür berufen hat und wo es nötig ist, seines Älteste, seines Diakone, seines Missionare, egal, die sollen die Gemeinde unterstützen, da wo es nötig ist. Ist nicht immer nötig, aber da wo es nötig ist. Ob das jetzt finanziell ist oder ob es bei sonstigen Hilfen ist, egal. Aber dass man da hilft, das zeigt uns Kapitel 18. Kapitel 19 ist auch noch ein herrliches Kapitel. Da geht es um die rote Kuh. Es ist auch ein Opfer, und zwar ein Opfer, das man jetzt in der Wüste braucht. Israel war ja generell schon gerettet. Gott hatte sie gerettet und hat ihnen auch die ganzen anderen Opfer gegeben. Aber jetzt auch dieses Opfer soll das Evangelium verdeutlichen. Und zwar mussten sie eine rote Kuh und noch ein paar andere Dinge verbrennen und diese Asche sollten sie aufbewahren. Und jeder, der jetzt im Täglichen sich verunreinigt hat, weil er irgendwie mit einem Toten was zu tun hatte, der konnte sich durch diese Asche wieder reinigen. Die war immer da. Ja, hier geht es nicht um eine grundlegende Sühnung, sondern hier geht es um eine Reinigung, die immer wieder passieren musste. Und zwar war das ein Opfer, das mussten sie nicht bringen. Das war ein Opfer, das war immer verfügbar. Ja, die hatten immer eine ganze Kuh voll, hatten sie parat. Die mussten nicht erst opfern, sondern das war schon vorgesorgt, wie bei unserem Herrn Jesus. Er hat schon das Opfer gebracht. Da ist vorgesorgt. Man braucht nicht mehr, es ist da. Gott hat vorgesorgt. Kapitel 20 bis 25 zeigt dann Gottes Treue trotz dem Versagen auch der zweiten Generation. Weil zwischen Kapitel 19 und Kapitel 20 sind 37 Jahre liegen da dazwischen. Ja, da macht jetzt Mose einen großen Sprung, nachdem er das ganze Versagen aufgezeigt hat. Und dann lesen wir gleich in Vers 2 und 3. Es war kein Wasser für die Gemeinde da. Da versammelten sie sich gegen Mose und gegen Aaron. Und das Volk stritt mit Mose und sie sagten, wären wir doch umgekommen, als unsere Brüder vor dem Herrn umkamen. Die erste Generation war ausgestorben, aber die zweite, die war nicht besser. Die versagt genauso, die fängt gleich an mit Murren. Obwohl sie ja eigentlich nur Gottes Versorgen kannten. Seit fast 40 Jahren hat Gott sie versorgt. Aber sie vertrauen ihm jetzt nicht mehr. Und da versagt dann auch Mose zum ersten Mal. Er spricht nicht zu dem Felsen, dass Wasser kommt, sondern er schlägt ihn. Und die Strafe ist, er darf nicht ins Land kommen. Es ist natürlich eine harte Strafe, aber auch da sieht man, Mose, der für das Gesetz steht, darf nicht ins neue Land, weil das Gesetz bringt einen nicht ins neue Land, sondern der Glaube, und zwar der Glaube an das, was er gerade getan hat. Mose sollte Gott glauben, dass er zu dem Felsen sprechen muss. 1. Korinther 10 sagt uns, dieser Felsen war Christus. Und er hätte zu ihm sprechen sollen und sagen, gib Wasser. Und nicht ihn schlagen, weil Mose hatte ihn schon mal geschlagen, ein paar Kapitel vorher. Und Christus wird nur einmal geschlagen, nur einmal gekreuzigt. Seitdem bekommt man das Wasser, ja, den Geist, den Heiligen Geist bekommt man durchs Wort, indem man spricht zu Christus und bittet. Und er gibt einem durch das Wort. Dann ab Vers 14 kommen die ersten Feinde, und zwar die Edomiter, die Nachfahren von Esau. Und ich denke, die stehen so für die alte Natur von dem Kind Gottes. Und für seine alte Natur soll man sich ja für tot halten. Ja, nach Römer 6 einfach für tot halten. Deswegen Israel kämpft auch gar nicht gegen die, sondern dreht ab und lässt die einfach links liegen. Vers 22 stirbt dann Aaron und sieht, er ist nicht der eigentliche hohe Priester. Kapitel 21 werden dann die ersten Feinde besiegt, als Israel mal gehorsam war. Aber dann leider murren sie gleich wieder und Gott schickt die feurigen Schlangen. Und dann haben wir dieses Bild aus Evangelium, dass Gott die Schlange erhöht, wie er Christus erhöhen wird. Das sagt er jetzt dann selber in Johannes 3. Und dann Kapitel 22 bis 24 sehen wir auch Gottes große Treue, mit der er Israel beschützt. Vor einer Gefahr, die Israel am Anfang wahrscheinlich gar nicht mitbekommen hat, nämlich durch die Verfluchung Biliams, beschützt Gott sie, weil niemand kann verfluchen, was Gott gesegnet hat. Und Gott segnet sein Volk, weil Christus für sein Volk schon den Fluch getragen hat. Deswegen kann es nicht verflucht werden. Aber der Biliam war ja schlau und sucht dann einen anderen Weg, wenn er schon nicht verfluchen kann, versucht er, das Volk zu verführen und gibt den Tipp, versucht's doch mal mit der Unzucht. Und Israel tappt natürlich voll in die Falle und Gott straft sie. Und Pinhas, ein Sohn Aarons, er tritt dann in die Bresche für das Volk und wehrt die Strafe ab und wird dann deswegen, geht die hohe Priesterlinie dann über ihn weiter. Und auch da ist er ein Bild auf unseren Herrn, indem er die Sünde tötet. Christus, der auch die Sünde töten wird. Und das bringt uns noch zu dem letzten Teil. In Kapitel 26 haben wir dann die zweite Volkszählung. Habe ich ja schon gesagt. Ab Kapitel 22 befinden wir uns nämlich dann an der Grenze zum verheißenen Land. Und hier zählen sie jetzt wieder das Volk. Und wir sehen an diesen Zahlen, Gott bewahrt sein Volk. Es sind so viele wie ausgezogen, so viele sind eingezogen. Nur mit einem Unterschied, es war eine Generation später. Nämlich die erste Generation, der alte Mensch muss sterben. Nur der neue Mensch, der von Christus geheiligte Mensch, der wird in das ewige Land, den Himmel, wird er eingehen. Kapitel 27 bis 30 haben wir wieder weitere Anweisungen und Erklärungen von Geboten. Da geht es dann darum, dass auch die Töchter, die Frauen erben. Auch sie haben einen Erbteil, nämlich vor Gott ist jeder gleich. Und in Kapitel 28 und 29 sind noch Opfer da, aber das sind jetzt keine Sündopfer, sondern das sind Opfer zum Wohlgefallen für Gott, die sie täglich, wöchentlich, jährlich bringen sollten. Wo wir dann sehen, wenn sie ins Land kommen, dann sollen sie anbeten. Das zeigen uns diese Opfer. Dafür ist Israel in das Land gekommen, um Gott anzubeten. Und auch wir sind gerettet zur Anbetung Gottes. Der letzte Abschnitt, ab Kapitel 31 bis Schluss, schreibt dann das neue Erbteil. Sie besiegen, Kapitel 31, die ersten Feinde. Kapitel 32 wollen dann diese 2,5 Stämme aber nicht in das Land gehen. Ihnen gefällt es östlich des Landes besser. Sie vertrauen nicht, dass Gott ihnen noch was Besseres gibt. Und glauben deswegen nicht und deswegen Achtung. Sei nicht auch du so irdisch gesinnt, dass du das hier und jetzt für besser hältst als das Ewige, als das, was Gott dir eigentlich geben will. Wenn man denkt, ich hab's ja hier schön, mir geht's gut. Nee, denk an das, was Gott noch geben will. Kapitel 33 haben wir dann die Wanderroute, 34 die Grenzen des neuen Landes, 35 die Städte von den Leviten, die dann auch Zufluchtsstädte sind. Wenn jemand aus Versehen gesündigt hat, schlimm, konnte er dorthin fliehen, ist quasi zu den Priestern geflohen, wie wir zu unserem Herrn Jesus fliehen dürfen und Zuflucht finden. Und das letzte Kapitel beschreibt noch, dass jeder Stamm sein Erbteil behalten soll. Es soll an niemand anderen gehen. Und es ist auch für uns. Wir dürfen unser Erbteil behalten. 1. Petrus 1, Vers 4. Unser Erbteil ist im Himmel aufbewahrt. Es ist sicher. Wir behalten es. Das kann uns niemand wegnehmen. Das macht uns noch Kapitel 36 deutlich. Deswegen, wenn wir es zusammenfassen, findet man im 4. Buch Mose viele Parallelen zu unserem Leben. Weil die Wüste beschreibt unser Leben hier und jetzt. Und wenn Gott dieses Volk, wenn er das durchgebracht hat, ein Volk, von denen die wenigsten gläubig waren, aber Gott bringt sie durch, weil er es ihnen versprochen hat. Wie viel mehr wird er dann dich in all den Schwierigkeiten, die dir begegnen werden, wird er dich durchbringen, wenn du sein Kind bist? Bei dem Volk war es schon sicher. Bei uns ist es unmöglich, dass es anders sein könnte. Aber es werden Prüfungen auf uns zukommen. Wüstenzeiten. Und in denen Zeiten, da siehst du selber dein Versagen, und darfst dann Gottes Gnade neu entdecken? Oder du siehst Gottes Hilfe, wie er dir hilft, nicht zu versagen und darfst ihn dann auch dafür preisen. Egal wie, du sollst dadurch Gott näher kommen. Somit beschreibt uns das 4. Buch Mose unsere Heiligung als einen Prozess, nachdem wir schon von Christus heilig gesprochen wurden. Aber auch in dieser Heiligung sind wir total von ihm abhängig. Das können wir nicht aus unserer eigenen Kraft. Wir dürfen aber wissen, er bringt uns ins verheißene Land. Er allein. Er hat es verheißen. Und das macht mir durch das 4. Buch Mose, durch alles Versagen hin, macht mir viel Mut. Ich darf mich da auf ihn verlassen. Er wird mich durchbringen. Ich will zum Schluss noch beten. Vater, da will ich dir so verdanken, dass du uns in all dem Versagen deine große Treue und Gnade zeigst. Das mach uns jetzt bitte allen zur Ermutigung und aber auch ja, zur Warnung, dass wir nicht leichtfertig mit umgehen, aber in allem, egal mit was du uns auch prüfen wirst, dass wir da ja, dir treu bleiben und ja, dir folgen und vertrauen. Herr, heilige uns. Reinige uns. Dass es dich ehrt. Danke dir dafür. Amen.